Hallo und willkommen zum Hagerty Podcast Folge 7. Heute mit den 7 wichtigsten Fragen zur IT-Sicherheit. Mein Name ist Philipp Kratz.
Und mein Name ist Dennis Kräft. Ja, Philipp, wie du schon sagtest, Cyberrisiko zieht sich hier in den ersten 6 Folgen so ein bisschen durch wie ein roter Faden letztendlich. Und wir haben uns für diese Folge überlegt, was kann man eigentlich sich als Unternehmer für sein eigenes Unternehmen als Leitfaden nehmen, um zu schauen, wie bin ich aufgestellt, was Cybersicherheit angeht und was kann ich im Zweifel eben noch besser machen. Und da haben wir uns einfach mal 7 Fragen zu überlegt. Genau, und ich würde dann auch gerne gleich mit der ersten beginnen. Und zwar sollte man sich im ersten Schritt immer erst einmal fragen, wie bin ich momentan aufgestellt? Habe ich sowas wie ein Sicherheitsaudit durchgeführt, das mir eben ganz klar die Stärken, aber vor allem auch die Schwächen meiner aktuellen IT-Infrastruktur aufzeigt? Und das Ganze gerne auch ein bisschen in so Kategorien unterteilt, sage ich mal beispielsweise. Wie sieht es mit der allgemeinen Cybersecurity in meinem Unternehmen aus? Wie werde ich aktuell betreut, beziehungsweise wie wird aktuell meine IT-Struktur betreut? Und wie sieht meine generelle Infrastruktur aus? Beispielsweise, wie alt sind meine Rechner? Wie alt sind meine Server? Was für Software-Stacks habe ich laufen? Sodass man am Ende eben einen sehr guten Gesamtüberblick darüber bekommt, was eigentlich gut an meiner Struktur ist und was auf jeden Fall verbesserungswürdig ist.
Also erstmal eben einen Überblick verschaffen über die Gesamtsituation, um dann gezielt in weitere Details einzusteigen letztendlich, ne?
Genau.
Mhm. Genau, eins der Details, die ich dann ja noch klären muss, auch sehr, sehr wichtig, das Thema gesetzliche Vorschriften. Es gibt ja für verschiedenste Branchen, Unternehmen, verschiedene Bereiche eben auch verschiedene Vorschriften. Eine, die wahrscheinlich alle kennen, ist die DSGVO. Und darüber hinaus gibt es ja aber eben durchaus noch unterschiedliche Vorschriften, die für mein Unternehmen eben gelten können. Das liegt teilweise daran eben, dass es staatliche Vorschriften dann dafür im Speziellen gibt oder aber auch, das kennen wir gerade aus dem Bereich der Automobilzulieferer zum Beispiel, da gibt es dann häufig von den Automobilkonzernen entsprechende Richtlinien, entsprechende Vorschriften, an die ich mich als Zulieferer halten muss. Und auch da muss ich natürlich dann klären, welche davon gelten für mich und muss eben schauen, dass ich die entsprechend dann auch in meinem Gesamtkonzept berücksichtige.
Okay, prima. Und ich glaube, dass unsere dritte Frage tatsächlich so ein bisschen daran anknüpft und im Zweifel sogar ein bisschen damit verschwimmt. Unabhängig der staatlichen Vorschriften, die ich vielleicht habe, sollte ich einfach auch schauen, mit was für Daten arbeite ich jeden Tag, was für Anwendungen nutze ich jeden Tag und mir dahingehend auf jeden Fall eine Liste mit Prioritäten machen, um eben zu schauen, welche Daten, die wo liegen, muss ich wie oft sichern. Also wenn ich jetzt beispielsweise mein ERP-System habe, mit dem ich jeden Tag arbeite, unterstelle ich einfach mal, dass da sehr viel betriebskritische Daten hinterliegen. Und da muss ich eben im Zweifel dafür sorgen, dass die durchaus auch mal öfter am Tag gesichert werden.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch eine Liste erstmal haben, wo liegen denn überhaupt Daten, die gesichert werden müssen? Ne? Weil viele Kunden haben ja inzwischen auch Daten in der Cloud und die vergisst man gerne mal. Ne? Also die Server, die vor Ort stehen, die hat man gerne mal auf dem Schirm, dass man da irgendwie ein Backup machen muss. Aber das, was so in Dropbox, Google Drive oder OneDrive oder ähnlichem an Daten liegt, muss ja genauso gesichert werden.
Exakt, richtig. Und da muss ich mir im nächsten Schritt immer auch die Frage stellen, was mache ich denn, wenn es mal zu einem Fehler oder nennen wir es einfach mal Notfall kommt und ich eben diese Daten auch wiederherstellen muss. Also mache ich mir eben auch Gedanken über einen Notfallwiederherstellungsplan. Und ich glaube, dass das auch ein ziemlich wichtiger Punkt ist.
Genau, also Notfallwiederherstellungsplan und auch so Notfallbetriebsplan im Zweifel. Ne? Also, dass ich überlegen kann, wenn die IT ausfällt oder Teile der IT ausfallen, welchen Einfluss hat das auf mein Geschäft und muss ich diesen Zeitraum überbrücken? Also ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie schnell kann ich denn ein Backup wiederherstellen oder wie schnell kann ich bei einem Totalverlust eben mein Backup wiederherstellen, wieder Betriebszustand erreichen? Und wenn der Zeitraum zu lang ist, dann muss ich eben mir auch Gedanken darüber machen, wie kann ich das überbrücken? Also wenn ich jetzt sage, bei einem Hardware-Ausfall brauche ich eben Zeitraum X, 3, 4, 5 Tage, je nachdem, um alles wiederherzustellen, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese 3, 4, 5 Tage überbrücken, in einem Notbetrieb sozusagen. Ne? Das ist ja etwas, worüber man sich wahrscheinlich auch, oder viele sich wahrscheinlich auch noch keine Gedanken gemacht haben, was ja aber essentiell ist, weil ich will ja nicht irgendwie meinen Kunden oder Geschäftspartnern generell sagen müssen, ja, eine Woche lang geht hier nichts, wir müssen erstmal gucken, wo wir unsere Daten wiederherkriegen. Also auf der einen Seite ein Notfallwiederherstellungsplan, in dem definiert ist, wer im Falle eines Notfalls dann welchen Part übernimmt, also welche Wiederherstellung übernimmt, wie wiederhergestellt wird, was die Verfahren und Prozesse sind, und auf der anderen Seite eben den Notfallbetriebsplan, mit dem ich den Zeitraum überbrücken kann, bis alles wiederhergestellt und lauffähig ist.
Genau, nun ist mein Notfall eingetreten und ich habe Gott sei Dank den Notfallwiederherstellungsplan, aber ich glaube trotzdem, dass es vielleicht jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, auch mal die Variable Mensch mit einzubeziehen. Wie kann es nämlich zu so einem Notfall kommen? Und da spielt, glaube ich, der einzelne Mitarbeiter im Zweifel eine größere Rolle, als ihm lieb ist, was uns eben zu Punkt 5 bringt. Was tut man eigentlich, um seine eigenen Mitarbeiter in Sachen Cybersecurity zu schulen?
Ja, wichtiger Punkt, der gerne mal vergessen wird. Ne? Man guckt immer so auf die ganzen Tools und Systeme, die man einsetzt. Virenschutz, Next Generation Antivirus, Firewalls, Backups etc. Alles gut und wichtig und notwendig. Aber größtes Einfallstor für Kriminelle bzw. für Angriffe auf Unternehmens-IT ist immer noch der Mensch, ne?
Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Mix aus, ich brauche ein gutes Passwort, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, wer mir E-Mails schreibt, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Denn tatsächlich ist das Phishing-Mail-Aufkommen, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, so hoch wie nie, oder?
Genau, also Phishing-Mails werden immer mehr, werden immer ausgefeilter vor allen Dingen auch. Also man hat ja früher immer mal gesagt, so, naja, die Rechtschreibung, die Grammatik, daran kann man es recht einfach erkennen. Das, würde ich sagen, gilt immer noch, aber alleine reicht das nicht mehr. Ne? Also ich muss ein bisschen mehr tun, als nur gucken, wie ist die Rechtschreibung, damit ich dann erkennen kann, das ist eine Phishing-Mail, das ist eine echte Mail. Also ja, letztendlich, worauf zielt es ab? Auf das Training von Mitarbeitern, ne? Also Schulung von Mitarbeitern im Bereich Cybersicherheit, IT-Sicherheit. Was kann man da machen?
Na, ich glaube, man muss sich da so ein bisschen vielleicht auch von der Angst so ein bisschen entfernen, dass man einfach davon ausgeht, ich habe jetzt hier wie so klassische Schulunterricht, in den ich meine Mitarbeiter schicken muss. Und da müssen die brav aufpassen, sich das alles anhören und im Zweifel irgendwie Hausaufgaben machen und da dann noch Sachen auswendig lernen. Und ich glaube, dass es da halt viel, viel modernere, bessere Lösungen gibt, die eben IT-Dienstleister wie wir es auch sind, anbieten, beispielsweise durch modulare On-Demand-Systeme.
Mhm. Genau, so Schulungssysteme, die man eben individuell einbauen kann in seinen Ablauf, wo nicht morgens um 8 am Montag ein Trainer irgendwie im Konferenzraum steht und dann mal 4 Stunden Cyber-Risikotraining macht und nach der Mittagspause sind 90% davon wieder vergessen, sondern jeder kann individuell seinen Schulungsplan abarbeiten. Ne?
Ja, aber auch da gibt es ja dann die Möglichkeit, trotzdem, ich sag mal ein bisschen, das Gelernte abzufragen, im weitesten Sinne, beispielsweise eben über Test-Phishing-Mails. Ja.
Genau, also wichtig ist immer irgendwie überhaupt mal was tun, irgendwie trainieren, die Mitarbeiter schulen, den Mitarbeitern klar machen, dass sie eben ganz wichtiger Baustein auch sind im Schutz vor IT-Bedrohungen. Ja, und der nächste Baustein im Schutz vor IT-Bedrohungen ist dann wieder so ein bisschen eher maschinell. Sprich, was investiere ich in Systeme oder in Softwarelösungen, die eben auch kontrollieren, was passiert so auf meinen oder mit meinen Daten, ne? Also was passiert mit den Daten, die ich ablege, wer greift darauf zu, was für Schnittstellen greifen darauf zu. Da gibt es ja auch entsprechende Lösungen, mit denen man ja sowohl normal Dateien überwachen kann, als auch bestimmte Schnittstellen überwachen kann und schauen kann, treten dort irgendwo Anomalien auf, sich entsprechend alarmieren lassen kann. Damit kann ich dann eben natürlich auch so ein bisschen verhindern, dass da irgendwie unbemerkt irgendwo Daten abgegriffen werden. Ne? Weil das eine ist ja das wirklich bewusst Schaden anrichten, Beispiel Kryptotrojaner. Und das andere ist das wirklich Abgreifen von Daten und Verkaufen von Daten, was ja auch ein durchaus lukratives Geschäft im Darknet ist. Ne? Genau, und die letzte Frage zu dem Thema sollte dann natürlich sein, was tue ich, um überhaupt meinen Netzwerkverkehr zu überwachen? Also sprich, wo gehen Daten hin, wo kommen Daten her, was sind das für Daten? Und auch die zu analysieren und zu schauen, was ist das legitim, ist es nicht legitim, woher kommt das Ganze? Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, die 7 Punkte, Dennis.
Klar, also im ersten Schritt müssen wir uns eben im Klaren sein, was haben wir, wie sind wir aufgestellt, was müssen wir zukünftig anders machen, das Ganze am besten durch ein Sicherheitsaudit. Dann muss ich schauen, was für Richtlinien unterliege ich mit meiner Branche oder dem Sektor, in dem ich arbeite. Dann ist es ganz wichtig, Daten und Systeme, die ich nutze, zu priorisieren nach ihrer Sicherung und der Intensität der Sicherung. Dann sollte ich einmal schauen, was ist denn, wenn nun irgendwas passiert? Habe ich sowas wie einen Notfallwiederherstellungsplan für Systeme? Dann waren wir bei dem Punkt Mensch. Wie wichtig ist die Variable Mensch in diesem Szenario? Was mich dazu bringen sollte, meine Mitarbeiter zu schulen in Richtung Cybersecurity, wo es vermehrt darum gehen sollte, dass man eben auf jeden Fall aufpasst, was für E-Mails bekomme ich, öffne ich E-Mails, auf was für Links in E-Mails klicke ich, wie gut sind meine Passwörter. Dann kommen wir das erste Mal so ein bisschen direkt auf das Thema Budgetierung meiner IT-Infrastruktur. Was habe ich bisher investiert und was werde ich in Zukunft bereit sein zu investieren, um eben die Daten, mit denen ich arbeite, die Systeme, mit denen ich arbeite, zu überwachen.
Ja. Genau. Ja, und wer kann das alles mit mir als Unternehmer machen?
Im besten Falle wir, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ansonsten natürlich auch jeder andere IT-Dienstleister, den die HörerInnen für ihr Unternehmen haben.
Genau, also ein IT-Dienstleister, der sollte eben ein bisschen mehr sein. Wir hatten in einer der anderen Folgen schon mal definiert, was ein MSP ist. Und ich glaube, das ist wieder ein Punkt, der da reinfällt. Also ein klassischer IT-Dienstleister wird das möglicherweise nicht können, aber ein Managed Service Provider sollte genau das mit anbieten, mit im Portfolio haben.
Na, vor allem das vielleicht auch so ein bisschen proaktiv, oder? Also gar nicht mal, dass ich dem sage, ich hätte das gerne, sondern dass er von sich aus vielleicht auch mal schaut, wie bin ich da aufgestellt, was muss ich ändern?
Genau, das auf jeden Fall. Ansonsten bleibt mir noch über zu sagen, zum Nachlesen gibt es das Ganze nochmal bei uns auf dem Blog. Der Link dazu befindet sich in der Podcast-Folgenbeschreibung. Ansonsten von mir aus vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank, bis nächste Woche.